Guten Morgen.
Morgen.
Schön, dass ihr da seid. Also, hier sind ein paar mehr auf der Seite, ne? Ihr habt noch Luft nach oben hier links. Ja. Ach, das ist schön. Danke, Jesus. Der Geist Gottes wirkt. Herr, wir wollen dir diesen Gottesdienst bringen, Vater. Ich lege das alles vor deinen Thron. Und ich bete, dass heute Morgen Offenbarungserkenntnis fließt, wie wir vorhin auch schon gebetet haben, Herr. Wir beten, dass Menschen heute gesund werden, dass Menschen errettet werden, dass Menschen zu dir nach Hause geführt werden, nach Hause kommen in deine Familie, Herr. Und wir beten auch, dass Menschen gesund werden an Seele und an Körper, dass Gebundenheiten fallen heute, dass deine Wahrheit fließt. Und du bist der Heiler, Herr, du bist der Arzt, du bist unser großer König. Danke, dass du hier bist. Amen. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich war gestern in Köln und auf dem Nachhauseweg habe ich die ganze Zeit mit Whitney Houston geträllert und ich glaube, ich habe mir ein bisschen übernommen. Okay, aber man muss das ja immer ausnutzen, wenn keiner zuhört. Und deswegen war es ein bisschen lauter, genau. Die Predigt heißt Mitten im Sturm. Ich habe ein Bild mitgebracht. Als ich das letzte Mal in Köln, also jetzt nicht diese Woche, sondern letzten Monat, haben wir eine Videoaufzeichnung gesehen, weil ein Dozent krank geworden ist. Und dieses Video wurde aufgezeichnet während des Lockdowns. Und der Mann hat dann so erklärt, wie schwierig gerade alles ist, so während dem Lockdown, wie die Menschen sich fühlen. Und dann dachte ich mir, boah, was seitdem alles passiert ist, seit dem Lockdown, der damals ja für viele ganz dramatisch war. Mittlerweile ist Krieg. Menschen haben Angst, dass sie vielleicht nicht heizen können. Flüchtlinge, viele Menschen fliehen aus ihren Ländern. Und was ich beobachte, ist, dass Dinge sich verdichten und dass Leute wirklich Ängste haben. Und nicht nur von äußeren Umständen, sondern Menschen stehen einfach in Stürmen des Lebens. Mal gesellschaftlich, mal familiär, mal finanziell, mal gesundheitlich. Und das hört auch nicht auf, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Also Satan regiert in dieser Welt. Aber wir sind ja nicht im Herrschaftsbereich Satans, sondern Gott hat uns ja da herausgeholt. Wir sind im Herrschaftsbereich seines Sohnes. Und er herrscht nicht über uns. Und jetzt dachte ich mir, es ist eigentlich mal gut, wenn wir wissen, wie kommen wir dann durch solche Stürme durch. Das hören wir ja eigentlich jeden Sonntag oder auch in den Kleingruppen. Aber ich habe mal so ein paar Punkte zusammengefasst. Die Bibel spricht auch von Stürmen. Es gibt in Matthäus ein Gleichnis, wo Jesus sagt, der eine baut sein Haus auf Felsen, der andere baut sein Haus auf Sand. Und der Unterschied, wenn jemand durch einen Sturm kommen möchte, wenn er auf den Felsen baut, ist, dass er Täter des Wortes ist. Dass er nicht nur hört, alle beide haben das Wort gehört, aber nur einer davon hat es umgesetzt. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, dass wir Täter des Wortes sind. Und deswegen möchte ich heute mit euch ein bisschen tief im Wort graben, damit wir im Alltag lernen, das umzusetzen, weil das hilft uns ja durch Stürme, sagt Jesus. Mein erster Punkt heißt, ich mache mal wieder aus hier. Nein. Mein erster Punkt heißt, komm zum Gnadenthron. Ob wir gut oder schlecht durch die Stürme des Lebens kommen, ist abhängig von unserer Beziehung zu Jesus Christus. In ihm zu sein, das ist der Schlüssel für jeden Sturm des Lebens. Und mir fällt auf, viele Menschen wissen viel über Jesus, aber sie sind nicht in ihm. Information über Jesus zu haben, reicht nicht aus. Wir müssen in ihm leben. Wir müssen Täter seines Wortes sein. Jesus hat gesagt, er erkennt unsere Liebe zu ihm daran, dass wir ihm gehorchen. Das ist Gottes Definition von Liebe. Nicht Gefühle, sondern Gehorsam. Und ich glaube, wenn wir Jesus gehorchen, ist das einer der größten Schlüssel, die wir haben können, um gut durch Lebensstürme durchzukommen. Und viele Leute kennen diesen, wenn wir jetzt von dem Gnadenthron sprechen, es gibt mehrere Aspekte von der Gnade. Und viele Leute kennen diesen Aspekt der Gnade, dass wir aus Gnade errettet sind. Jesus hat alles für uns getragen. Er hat unsere Sünden getragen. Und wir sind errettet aus Gnade und er ist auferstanden, wir sind mit ihm auferstanden und wir haben Zugang zum Vater. Wir haben Zugang zum Thron Gottes. Aber einen Aspekt, den Menschen oft vergessen, ist, dass wir, wenn wir zum Gnadenthron kommen, dass er uns die Gnade schenkt, zu stehen. In Stürmen fest zu stehen. Wenn Menschen gut durch Lebensstürme durchkommen, ist es kein Grund, sich selber auf die Schulter zu klopfen. Nichts, was wir haben, sei es Finanzen, ob es Gaben sind, ob es irgendwas ist, was wirklich gut läuft, es ist alles Gnade. Gott schenkt uns die Gnade zum Stehen. Gott schenkt uns die Kraft, in Stürmen leben, stehen zu bleiben. Und ich möchte ein Zitat euch sagen von Smith Wigglesworth. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt. Das ist so ein großer Glaubensmann gewesen. Und er sagte, wir sind rückläufig, wenn wir um Kraft beten müssen. Wenn wir warten müssen, bis wir das Gefühl von Gottes Gegenwart haben. Dann sind wir im Rückstand. Wenn wir um Kraft beten müssen, sind wir im Rückstand. Dann haben wir was falsch gemacht. Und jetzt war so meine Frage, wer von euch hat ein Handy? Okay. Wer von euch lädt jeden Tag sein Handy? Ja. Noch nicht mal alle. Wer von euch lädt immer sein Handy, bevor er morgens aus dem Haus geht oder wenn er eine längere Zeit aus dem Haus ist, damit er erreichbar ist? Okay. Wer von euch hat ein Auto? Ich bleib mal gerade noch beim Handy. Wer von euch lädt, tankt sein Auto mit Kraftstoff, wenn er zum Beispiel nach München fährt, wenn du eine Strecke vor dir hast von ungefähr, sag ich jetzt mal, 500-600 Kilometern. Okay, ihr braucht Kraftstoff, damit das Auto funktioniert. Genau. So gehen die wenigsten von euch aus dem Haus mit leerem Handy, weil das Handy sonst nicht funktioniert. Die meisten Leute tanken ihr Auto, aber wisst ihr was? Aus geistlicher Sicht gehen die meisten Menschen genauso in den Tag rein. Unsere Handys sind geladen, unsere Autos sind getankt. Aber was ist mit unserem Geist, bevor wir in den Tag gehen? Tankst du morgens, bevor du den ganzen Tag 12, 13, 14, 15, 16 Stunden vor dir hast, tankst du deinen Geist oder läufst du leer? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Die meisten Menschen, wenn wir von dieser Kraft sprechen und Smith Wigglesworth sagt, wir sind rückläufig, wenn wir für Kraft beten müssen. Die meisten Menschen machen das abhängig von Gefühlen. Wenn wir leer sind, denken wir, oh, ich muss ein bisschen mehr schlafen. Schlaf ist gut, Schlaf ist wichtig. Oder ich mache mal so ein Wellness-Programm oder viele hechten auf Urlaub zu. Wenn wir 2 Wochen Urlaub haben, dann tanke ich so richtig auf. Erfahrung ist, dass oft die Leute krank werden im Urlaub, weil sie einfach innerlich zusammenbrechen. Aber die Menschen denken, wir bestehen aus Geist und Seele und Körper. Und das ist grundsätzlich richtig, aber es ist nicht ganz die Wahrheit. Dein eigentliches Ich ist dein Geist. Du bist Geist. Susanne, du bist Geist. Thomas, du bist Geist. Und wir haben einen Körper, wir leben in einem Körper, aber unser Körper ist nicht unser eigentliches Ich. Viele Menschen verbringen sehr viel Zeit damit, ihren Körper irgendwie aufzupäppeln, aber der Körper wird sterben. Der Körper, wir werden einen neuen Körper bekommen. Der Körper ist nicht unser eigentliches Ich. Der Körper ist auch nicht von neuem geboren worden. Auch die Seele ist nicht von neuem geboren worden. Wir haben eine Seele. Aber unser eigentliches Ich ist ein Geist, ist unser Geist. Unser Geist ist verbunden mit dem Geist Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen möchte ich an alle appellieren, dass es so wichtig ist, dass vor allem unser Geist nicht in diese Position kommt, dass er leer läuft. Weil die meisten Probleme lösen sich von selber auf seelischer oder körperlicher Ebene, wenn unser Geist mit Kraftstoff gefüllt ist. Wir haben einen Geist der Kraft bekommen, sagt das Wort. Keinen Geist der Angst, keinen Geist der Furcht. Wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber wo kriegen wir denn jetzt diese Kraft her? Wie machen wir das ganz praktisch? Ich habe ja vorhin gesagt, wir kommen zu diesem Gnadenthron. Und ich möchte mit euch kurz einen Mann anschauen, der sehr sturmgetestet ist in der Bibel. Also der hat so das TÜV-Siegel sturmgetestet. Und zwar der Paulus. Der Paulus wusste, wie man durch die Stürme des Lebens kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er hat nämlich durch einen Sturm Schiffbruch erlitten. Keiner hat auf ihn gehört, dann wäre dieser Schiffbruch gar nicht zustande gekommen. Er überlebte einen Schiffbruch, er wurde gesteinigt, er wurde gefoltert. Die Juden haben ihm das Leben so richtig schwer gemacht. Paulus hat massivste Verfolgung erlebt. Also ich traue mich behaupten, dass Paulus Stürme des Lebens durch hat, die keiner von uns durch hat. Behaupte ich jetzt mal einfach so. Und Paulus hatte so eine Situation, wo die Juden so hinter ihm her waren und er war so vor Gott und hat gejammert und hat gesagt, so Herr, bitte nimm diesen Dorn aus meinem Fleisch. Also es war nicht Krankheit, es war Verfolgung der Juden. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Dann habe ich gesagt, oh du armer Paulus, das mache ich. Ich helfe dir mit den Juden. Nee, wisst ihr, was Gott gesagt hat? Meine Gnade soll dir genügen. Meine Gnade soll dir genügen. In massivster Verfolgung. Paulus hat sich die Freude nicht rauben lassen, weil Paulus wusste, wie er zu diesem Gnadenthron geht, wie er sich die Kraft beim Vater abholt, wie er es schafft, zu stehen in den widrigsten Umständen. Ich möchte jetzt euch ein paar Bibelstellen sagen, weil ich finde Ich finde Bibelstellen enorm wichtig, weil es geht nicht darum, was ich sage, es geht nicht darum, was Menschen sagen, es geht nicht darum, welcher Prediger welche Meinung hat. Es geht darum, was sagt Gott. So, und Gott sagt, und das ist meine Basisbibelstelle, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben, jetzt kommt's, zu der Gnade, in der wir stehen. Und das gehört für mich zusammen. Jesus Christus durch Glauben, aber durch Jesus Christus haben wir die Gnade zu stehen, weil Jesus Christus uns diesen Zugang ermöglicht hat. Nächste Bibelstelle, die habe ich jetzt aber hier nicht auf Folie. 2. Petrus 3, 17 und 18. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet. Und jetzt passt auf. Und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Also hier spricht Gott wieder, das ist in unmittelbarem Zusammenhang. Wir haben den eigenen festen Stand und wir haben direkt danach wachst dagegen in der Gnade. Der feste Stand hat was damit zu tun, dass wir in der Gnade wachsen. Falls jemand mitschreiben möchte, 1. Petrus 5, Vers 12. Ich habe euch geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade ist, in der ihr steht. 2. Timotheus 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Philipper 4. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Christus. Seid stark im Herrn, steht im Epheserbrief, und in der Macht seiner Stärke. Kraft und die Möglichkeit zu stehen in Lebensstürmen ist davon abhängig, ob wir in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus leben. Und nicht, ob wir was über diese Gnade wissen, sondern ob wir in ihr leben. Ob wir diese Beziehung zu Jesus Christus haben, vor den Thron Gottes kommen und diese Gnade empfangen. 2. Timotheus 4. Bei meiner ersten Verhörung stand mir niemand bei, sagt Paulus, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Und so ist es in allen Lebensbereichen. Unsere Kraftquelle ist der Herr persönlich. Das, was du brauchst, um durch Lebensstürme zu kommen, kann dir kein Mensch geben. Menschen können helfen und Gott spricht durch Menschen. Und Menschen können uns trösten. Und sie können uns gute Ratgeber sein, wie wir Dinge anpacken sollen. Aber die eigentliche Kraft, die kann nur der Herr geben. Und wisst ihr, für mich ist das so ganz praktisch. Für mich ist der Thron Gottes wie eine Tür, durch die ich durchgehe. Es ist wie ein Raum, in den ich hineingehe. Es ist so dieser Thronsaal Gottes. Und dann gehe ich da rein und so mache ich das. Und dann stehe ich vor Gott und ich empfange und empfange und empfange. Und seine Gnade fließt und fließt und fließt. Ununterbrochen, Tag und Nacht, fließt seine Gnade. Ununterbrochen fließt seine Liebe, seine Kraft. Es hört gar nicht auf. Es ist nicht was, was er nebenbei hat. Es ist was, was er ist. Er ist die Gnade, er ist die Liebe, er ist die Barmherzigkeit. Gott hängt nicht so auf dem Thron und sagt so, Mann, was war das für eine anstrengende Woche. Och, und auf der Welt, der Satan, Mann, was hat er wieder gewütet. Gott hat dieses Problem nicht. Der sitzt, wisst ihr? Bei Gott ist alles in Ordnung und es fließt und fließt und fließt uns zu. Und wir gehen nur hin und holen uns das ab. Wir müssen gar nichts anderes machen, nur in ihm sein, uns die Zeit nehmen, vor ihn zu kommen. Gott ist aber mächtig, steht im 2. Korinther, euch jede Gnade im Überfluss zu geben, dass ihr in allem alle Zeit Genüge habt. Gott ist so mächtig, dass du alle Zeit alles im Überfluss hast. Der Herr hat das drauf. Und dass wir überreich sind zu jedem guten Werk. Eine Expressladestation für mich persönlich ist Lobpreis und Sprachengebet. Sprachengebet ist ein Schnellaufladegerät. So, und ich möchte aber mit euch ein zweites Bild teilen. Wir kommen weg von dem Gnadenthron. Und zwar, vorhin haben wir das Bild im Sturm gesehen und wir haben ganz viel über Bäume gehört in den letzten Wochen und Monaten und dass wir tiefe Wurzeln brauchen, damit wir Nährstoffe bekommen. Nährstoffe aus dem Wort Gottes. Aber Wurzeln haben noch einen zweiten Aspekt und das möchte ich mit euch durchgehen. Und zwar war ich mal bei so einer Führung im Wald dabei oder wie man das nennt. Und da hat dieser Mann, der uns Bäume erklärt hat, der hat gesagt, Wurzeln, die Bäume verbinden sich untereinander durch die Wurzeln und sie kommunizieren durch diese Wurzeln miteinander. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Reh an einem Baum knabbert, entwickelt ein Baum chemische Botenstoffe, die er an Wurzeln eines anderen Baumes weitergibt und der entwickelt dann auch irgendwas Chemisches, was dann vielleicht für das Reh bitter ist oder so und das Reh tut den anderen Baum dann nicht mehr anknabbern. Das heißt, wenn die Wurzeln, also wenn die Bäume eng zusammenstehen, dann sind vielleicht 2-3 Bäume angeknabbert, aber die anderen bekommen die Information über diese chemischen Botenstoffe und die anderen Bäume sind dadurch geschützt. Ganz cleveres System, was Gott sich da ausgedacht hat. Und als ich die Predigt so vorbereitet hatte, dachte ich mir, ja, so sollte das bei uns auch sein. Unsere Wurzeln sollten nicht nur in die Erde gehen, dass wir eigene Nährstoffe bekommen, sondern wir sollten als Gemeinde so miteinander verwurzelt sein, dass wir miteinander gut kommunizieren. Dass wir miteinander sprechen, dass wir einander ermahnen, einander ermutigen, sagt das Wort Gottes. Und dass keiner für sich alleine ist, sondern dass wir, wisst ihr, dass wir stehen. Und ein Baum, der verwurzelt ist, kann von einem Sturm lange nicht so umgerissen werden, weil er ja viel mehr Kraft hat in der Gemeinschaft, als ein Baum, der irgendwo alleine in der Prärie steht. Weil der hat ja nur seine eigenen Wurzeln. Aber in den Stürmen des Lebens ist mir aufgefallen, brauche ich meine Geschwister. Ich komme nicht alleine durch Stürme des Lebens durch. Das habe ich verstanden. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Und zwar greife ich damit einen Gedanken von Pfarrer Thomas Uecker auf. Und zwar ist das eine Geschichte von der Kraft der Gemeinschaft. 1846 ist eine Gruppe von Siedlern in der Sierra Nevada unterwegs nach Westen. Ihr Ziel ist Kalifornien. Es sind 81 Personen. Mehrere Familien, dazu alleinreisende junge Männer und einige ortskundige Führer. Die Gruppe will den Donnerpass überqueren und dann auf der anderen Seite des Berges den Winter verbringen. Im Frühling soll es nach Kalifornien weitergehen. Mit Planwagen und Vieh und Pferden sind sie unterwegs. Und dann bricht der Winter ein. Am Fuß des Donnerpasses erwischt es die Siedler sozusagen kalt. Ohne jede Winterausrüstung, ohne jede Verwarnung werden sie von einem frühen Kälteausbruch überrascht. Schnee und Eis blockieren den Weg nach vorne, aber auch den Weg zurück. Auf der anderen Seite des Berges, wo man auf den Track wartet, wird ein Rettungstrupp zusammengestellt und losgeschickt. Doch die Retter dringen nicht mehr durch. Schneestürme machen jedes Durchkommen unmöglich. Und da sitzen sie nun, die Siedler, gefangen in einer Eishöhle. Das Ziel ist Kalifornien, unerreichbar. Voller Hoffnung waren sie aufgebrochen, mit Vorräten und Hausrat, aber auch mit Bibeln und Gesangsbüchern. Sie sind Kaufleute und Bauern aus Deutschland und Österreich und sie haben sich auf den Weg in ein neues Leben gemacht. Und nun das, die Eishöhle. Sie sitzen in einer tödlichen Falle. Wären sie nur einen Tag schneller gewesen, so sagt man später, dann hätten sie eine Chance gehabt, aber nun sind sie gefangen. Was sie nicht wissen, dieser Winter wird 6 Monate dauern. 6 Monate ist die Gruppe am Fuß des Donnerpasses in Eis und Schnee eingeschlossen. Wer wird überleben? Welche von ihnen haben die besten Chancen, das Fiasko durchzustehen? In der Regel sind Ereignisse wie das am Donnerpass der Auftritt für Helden. Es ist die Stunde für starke, junge, kräftige Männer, die gesund sind. Doch es kommt anders. Schon in den ersten Tagen sterben 4 der jungen, kräftigen Männer. Sie werden ermordet. Sie sterben durch Streitigkeiten. Und so geht es weiter. Die jungen Männer sterben durch Gewalt, Aggression und auch Krankheit. Von den 15 alleinreisenden Männern der Gruppe überleben am Ende nur 3. Ältere oder wie wir heute sagen würden, vorerkrankte Männer, aber auch Frauen und Kinder überleben die Tragödie in großer Zahl. Entscheidend für das Überleben ist nämlich nicht, wie jung, gesund und kräftig jemand ist. Entscheidend ist, ob die Menschen zu einer Familie gehören. Es ist am Donnerpass sogar so, dass je größer die Familie ist, zu der ein Mensch gehört, umso länger hält diese Person durch. Die Kraft der Gemeinschaft entscheidet über Leben und Tod. Im Evangelium erweitert Jesus den Horizont über die blutsverwandte Familie hinaus auf die Familie der Kinder Gottes, für die er als guter Hirte sorgt. Ich lese das in der heutigen Zeit so, dass die Kraft der Gemeinschaft auch dann und da wirkt und trägt, wo Menschen vereinzelt und voneinander getrennt leben müssen, und dass die Kraft der Gemeinschaft unserer Gemeinde auch diejenigen birgt und aufgehoben sein lässt, die ohne Familienbande sind. So viel zu den Gedanken von Pfarrer Thomas Uecker. Wenn du keine natürliche Familie hast, dann hat Gott dir durch unsere Gemeinde oder im Livestream, durch eine Gemeinde, in die du vielleicht gehst, eine Familie geschenkt. Und wir sollten auch einander ganz praktisch helfen. Wir sollten nicht nur kommunizieren. Gott sagt auch an einer Stelle in seinem Wort, wenn einer keine Kleider hat, dann nützt das nichts, wenn du dem sagst, schönen Tag noch, Gott segne dich. Sondern wir sollen auch praktisch werden. Und vielleicht ist ja heute für dich so ein Tag, wo du mal nachdenkst, wir können ja nicht alle alles machen. Der eine ist vielleicht im geistlichen Dienst, der andere hilft tapezieren. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als meine Mama so krank war. Und da hat der Thomas zu mir gesagt, Simone, egal was du brauchst, wir sind da. Und er hat gesagt, und wenn es nur ein Liter Milch ist, den ich dir bringen soll. Wisst ihr, das ist Gemeinde. Einer hat vielleicht das Geld, einer Familie Schuhe zu schenken, die vielleicht, oder zu kaufen, die kein Geld für Schuhe für die Kinder haben. Der Uwe hat uns beim Umzug geholfen damals mit seinen Söhnen und viele andere, noch der Thomas, Ramesh, Claudia. Es waren viele Leute beim Umzug dabei. Wisst ihr, jeder von uns hat eine Aufgabe in dieser Familie, in dieser Gemeinschaft. Jeder ist einzigartig und du wirst gebraucht. Das ist der Herzschlag Jesu. Der Herzschlag Jesu ist, dass wir uns lieben und dass wir füreinander da sind. Jesus sagt, wir sind sein Leib. So wie wir hier sitzen. Wir bunter Haufen, so wie wir hier sitzen, sind das Licht dieser Welt.
Amen.
Wir sind das Licht dieser Welt, Leute. Und ich möchte ein Bild zeichnen. Kann ich das so stehen lassen, Thomas, oder soll ich das weiter rüber? Seht ihr das alle? Okay. Und zwar, ich gehe gleich zur Seite, ich zeichne es mir schon mal. Wenn hier unser Leben ist, ich schreibe jetzt mal rein ich, dann haben wir Familie, wir haben Hobbys, Arbeit, Gemeinde, Jesus. fällt euch noch ein? Ja, lass mal. Ah, Freunde haben wir auch noch. Freunde, aber die sind ja eh meistens in der Gemeinde, deswegen. So sieht normalerweise bei vielen Leuten das Leben aus. Und danach treffen wir Entscheidungen. Ne? Ich kümmere mich darum, was ich bei der Arbeit mache, die Familie, Hobbys, alles hat seinen Raum, auch die Gemeinde. Wenn aber wir mal umdenken und unser Fokus sich verändert und Jesus im Mittelpunkt steht und nicht mehr wir selber, dann bekommt unsere Arbeit, vor allem auch die Gemeinde, unsere Hobbys und unsere Freunde ein ganz anderes Gewicht. Weil dann gucke ich nicht mehr, wie passt denn die Gemeinde in mein Leben rein, sondern dann ist mir bewusst, dass die Gemeinde der Leib Christi ist und dass die Gemeinschaft, die wir hier haben, heilig ist. Und dann gucken wir nicht mehr, was die Gemeinde für uns tun kann, sondern dann leben wir Gemeinde. Dann ist unsere Gemeinde, vor allem die lokale Gemeinde, natürlich auch die weltweite Gemeinde, aber vor allem auch die lokale Gemeinde bekommt einen ganz anderen Schwerpunkt, weil sie Gott und Jesus so wichtig ist. Und ich glaube, dass Menschen oft in Zerrissenheit leben, weil sie zwar Jesus dienen möchten, aber sich selber immer noch so in den Mittelpunkt stellen. Und das führt zu Zerrissenheit, das funktioniert nicht. Wenn du ein ausgeglichener Christ sein möchtest, empfehle ich dir, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und deine eigenen Interessen nach hinten zu schieben. In Hebräer 10, Vers 23 und bis 25 steht, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und jetzt kommt's, worauf ich hinaus will. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Gott spricht von der lokalen Gemeinde. Unsere eigene Versammlung. Nicht die Versammlungen in Amerika oder von tollen Predigern, das können wir natürlich hören, das ist alles gutes Zeug. Also nicht alles, aber es gibt auch gute Sachen. Aber es geht Gott um die eigene Versammlung, sondern einander ermahnen und das desto mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Jesus kommt wieder. Und manche sagen, es dauert nicht mehr so lange, ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, je näher wir kommen, und wir kommen dem Tag des Herrn jeden Tag einen Tag näher, und das heißt, Leute, lasst uns die eigenen Versammlungen nicht verpassen. Euch spreche ich ja gar nicht an, hier ihr da draußen am Livestream, kommt bitte in eure Versammlung. Wie willst du mich ermahnen, wenn du nicht hier bist? Wie soll ich dich ermutigen persönlich, wenn du nicht hier bist? Das ist nicht möglich. Aber wenn ich Jesus liebe, sagt er ja, dann tue ich was, dann gehorche ich, dann tue ich das, was er sagt. Und Jesus sagt, geh in deine eigene Versammlung. Also das heißt, wenn du Jesus liebst, gehst du in deine eigene Versammlung. Also meine Schlussfolgerung. Sag mal deinem Nachbarn, du wirst gebraucht. Du bist wichtig. Ich komme zu Punkt 3. Also wir haben jetzt Punkt 1, wir kommen vor den Gnadenthron, um Kraft zu bekommen, um gut durch die Stürme des Lebens durchzukommen. Punkt 2 ist, um gut durch die Stürme des Lebens durchzukommen, brauchen wir Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Heiligen. Punkt 3, ich singe das Siegeslied des Herrn. Vor ein paar Jahren waren unsere Pastoren in Amerika Und dann hat unser Pastor ein Zeugnis mitgebracht von einem Mann. Ich weiß nicht, ob der auch Pastor war. Ich glaube, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und zwar ist das Kind dieses Mannes in einem Pool ertrunken. Das war tot. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Minuten die tot war. Auf jeden Fall, als der Mann an diese Unglücksstelle kam, hat er sich auf seinen Bund mit Gott berufen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ungefähr der Wortlaut war: Ich bin Bündnispartner des Allmächtigen. Und er hat sich darauf berufen, dass er Autorität hat und dass sein Kind lebt. Das Kind kam wieder zum Leben, bis die Sanitäter da waren, ist sie schon da rumgesprungen. Und die hatte überhaupt keine Schäden am Gehirn oder sonst irgendwas. Das Kind war völlig gesund. Und als ich das gehört habe, das hat mein Leben verändert. Das wollte ich auch. Da habe ich mir gedacht, genau, ich will mich auf dieses Bündnis stellen, was ich mit Gott habe, und habe damals überhaupt nicht begriffen, was das bedeutet. Aber ich habe mich auf die Reise gemacht und ich kann ja lesen und habe dann im Wort Gottes studiert, was Gott alles zu dem Bund sagt, den wir haben. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, weil wenn du weißt, wer du in Gott bist, und wenn du weißt, dass Gott dein Bündnispartner ist, dann gehst du ganz entspannt durch die Stürme des Lebens durch. Wenn du Gottes Bündnispartner bist, dann hast du Errettung, das haben wir ja vorhin schon gehört mit der Gnade. Dir gehört Versorgung, Gesundheit und Schutz. Das hat Gott uns versprochen, das hat er uns verheißen in seinem Wort. Und Blutsbund, ich glaube, warum viele Leute so Schwierigkeiten haben, sich das abzuholen, ist, weil wir diesen Blutsbund nicht mehr verstehen, so wie Leute im Alten Testament. Die haben damit jetzt nicht so Probleme gehabt. Und da möchte ich euch was zu sagen und auch ein Buch empfehlen, das Buch Blutsbund. Das hat mir zum Großteil die Augen auch geöffnet. Das kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Und zwar haben Menschen, wenn sie jetzt, heute ist das ja immer noch so, wenn sie ein Bündnis eingehen, ist das ja oft so, dass die sich irgendwo ritzen, hier am Arm oder so, und dann läuft Blut in so ein Behältnis rein, in so einen Becher oder in so einen Kelch, und dann trinken diese beiden Bündnispartner dieses Blut. Das ist oft total pervertiert worden mit Opfern und so. Aber wenn wir jetzt mal bei dieser normalen Geschichte bleiben oder bei diesem normalen Bund schneiden, nennt man das, ist es so, dass eben dieses Blut vermischt wird. Sie trinken das und dadurch werden Leute Blutsbrüder oder haben einen Blutsbund dann geschnitten. Genau, sie garantieren sich gegenseitig Schutz, Unterstützung bei Angriffen von Feinden. Wenn einer ärmer war oder jetzt Hungersnöte hatte zum Beispiel, dann hat der andere mit Gütern für den Bündnispartner gesorgt. Das heißt, die anderen haben dann Nahrung bekommen oder irgendwelche Güter, die sie gebraucht haben. Der andere Bündnispartner hat praktisch dem, der jetzt gerade in den Seilen hing, da rausgeholfen. Also auf jeden Fall, wenn jemand eine Notfallsituation hatte, war der Bündnispartner vor Ort. Auf den konnte man zurückgreifen. Und oft war es auch so, oder ist vielleicht auch heute noch so, dass wenn Kinder gestorben sind, dass der Bündnispartner dann garantiert hat, ich kümmere mich um deine Kinder, also an denen wird es dann nicht fehlen. Und ich möchte euch was vorlesen, damit man das besser verstehen kann. Der Blutsbund ist bindend. Und es gibt einen Afrika-Forscher, der Dr. Professor Stanley, und er selber war 50 Mal dabei, als ein Bund geschnitten wurde. Herr Stanley sagte, dass er nie erlebte, dass der Blutsbund in Afrika gebrochen wurde, egal wie stark die Herausforderungen waren. Dr. Livingstone, also ein anderer Forscher, bezeugte ebenfalls, dass ihm nie zu Ohren gekommen wäre, dass der Bund je gebrochen wurde. Auch in anderen Teilen der Erde wird von Zeugen der Anspruch erhoben, dass sie nie gehört hätten, dass ein Blutsbund je gebrochen wurde. Es ist der Bund, der unter allen primitiven eingeborenen Stämmen als absolut heilig gilt. Wenn in Afrika jemand den Bund bricht, suchen seine eigene Mutter oder Ehefrau oder seine engsten Verwandten den Tod des Schuldigen oder liefern ihn den Händen des Rächers zur Zerstörung aus. Niemand, der einen Blutsbund bricht, kann in Afrika leben. Er würde den Boden verfluchen, den er betritt. Die schlimmsten Feinde werden vertraute Freunde, sobald der Bund geschnitten ist. Niemand verschafft sich durch den Bund einen Vorteil oder bricht ihn. Er ist so heilig, dass ihn die Kinder der dritten und vierten Generation ehren und halten. Mit anderen Worten, es ist ein immerwährender Bund, unauflöslich, ein Bund, der nicht aufgehoben werden kann. So viel zu Menschen und Stämmen, die ein Bündnis eingehen. Und das ist auch so diese Grundhaltung, die es ja im Alten Testament gab. Im Alten Testament haben die Menschen verstanden, was es bedeutet, einen Bund einzugehen. So, und wenn du jetzt glauben möchtest, dich auf deinen Bündnispartner Gott zu stellen, wenn du diesen Glauben haben möchtest, ja, Gott steht mir bei, er hat alles verbracht, er ist mein Bündnispartner, dann ist es ganz wichtig, dass du den Willen Gottes kennst. Weil wir können nur Glauben für etwas haben, wo der Wille Gottes bekannt ist. Wenn wir den Willen Gottes nicht kennen, können wir auch keinen Glauben dafür aufbauen. So, und Gott sagte zu Abraham, um jetzt den Glauben ein bisschen aufzubauen, Gott sagte ja zu Abraham, du bist mein Bündnispartner. Und Gott sagte auch, deine Kinder werden gesegnet sein, die, die nach dir kommen. Gott sagt ja zu uns, wir sind Erben Abrahams, richtig? Wer von euch ist wirklich davon überzeugt, dass ihr Erben Abrahams seid? Ah, das sind einige, das ist gut. Gut, die anderen, jetzt hört gut zu. Das sagt Gott. In 1. Mose 22. Und er sprach. Jetzt pass auf, ich liebe diese Stelle. Gott sagt, ich habe bei mir selbst geschworen. Gott hat bei sich selbst geschworen. Weil du dies getan und deinen Sohn, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen. In deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Alle, die Abrahams Erben sind. Das heißt, wenn wir Abrahams Erben sind, Gott hat bei sich selbst geschworen, dass du gesegnet bist. Wisst ihr? Anna Maja, du und deine Kinder sind gesegnet, das hat Gott bei sich selbst geschworen. Wenn du Christus zu deinem Herrn gemacht hast, bist du Erbe Abrahams. Dann gehört dir dieser Segen. Und wenn wir das verstanden haben, dann stellen wir uns wie dieser eine Mann auf Schutz, auf Versorgung, auf Errettung, auf Gesundheit. Dann können wir sagen, Gott ist mein Bündnispartner, ich gehe durch diesen Sturm durch. Und der äußere Beweis, dass wir da auch wirklich Vertrauen haben, ist Ruhe. Dieser Glaube, ich hätte diesen Mann gern gesehen, mit welcher Überzeugung, mit welcher Ruhe, mit welcher Bestimmtheit er da dran gegangen ist. Ich glaube nicht, dass der rumgelaufen ist wie eine Flatter. So, meine Güte, was machen die jetzt mit meinem Kind? Das glaube ich nicht. Sondern ich bin mir sicher, dass der da hineingesprochen hat und hat gesagt, ich bin Bündnispartner des Allermächtigsten und mein Kind lebt. Wisst ihr? Und so bestimmt dürfen wir sein. Wir müssen das in der Welt sagen. Wir dürfen in diese geistliche Welt sprechen, weil Gott unser Bündnispartner ist, weil Gott das bei sich selber geschworen hat. Und bei der Vorbereitung, als so dieses Lied so in mir war, so mitten im Sturm, als ich das geschrieben habe, habe ich so, ja, der Pastor hat jetzt letztens Braveheart gezeigt, das war so wie Napoleon, ne? Wie so ein Reiter vor seinem Heer so hin und her reitet und so siegessicher ist und einfach sagt, Leute, guck mal das Heer, das wir hinter uns haben. Und das war diese Idee zu diesem Lied, einfach zu wissen, Es ist vollbracht. Wir haben den Sieg. Gott ist unser Bündnispartner. Wir haben den Sieg. Jesus hat alles vollbracht. Wir brauchen keine Angst vor Gasrechnungen haben, vor Kriegen haben. Die Leute, die machen immer, ich habe heute Morgen mit Thomas gesprochen, immer eine Panik wegen der Endzeit. Aber wisst ihr, die Endzeit geht nicht um den Antichristen, es geht um Jesus Christus. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Der Herr kommt wieder und Gott ist unser Bündnispartner. Er wird uns da durchtragen, jeden einzelnen von uns. Und dann bei der Vorbereitung habe ich eine Bibelstelle gefunden und die war mir, als ich das Lied geschrieben habe, nichts bewusst. 2. Mose 15. Moment, einmal zurück. Nee? Hier. Mose hat mit dem Volk Gottes das Siegeslied des Herrn gesungen. So, und das möchte ich mit euch durchgehen. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Ich habe es ein bisschen gerafft und meine Lieblingsverse daraus geholt. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Gott leitet uns durch die Stürme. Ach so, nee, wartet, noch zurück. So, und dann geht's weiter, das habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Tamburinen und Reigen. Und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Die hatten eine richtige Party, als sie aus Ägypten raus sind, als sie durch das Rote Meer durch sind. Die haben das gefeiert, dass Gott ihr Herr ist, dass Gott sie da durchgetragen hat. Und dann habe ich die Parallele gefunden zur Offenbarung. Und ich habe mir so gedacht, wenn wir hier so durch sind, also wir jetzt als Gemeinde, ich habe euch so vor mir gesehen bei der Vorbereitung. Und dann dachte ich mir so, welches Lied werden wir singen, wenn wir so wie wir hier sitzen, durch die Stürme durch sind. Wenn wir so alle unseren Lauf vollendet haben, so was wird das für ein Lied sein? Und dann führt mich Gott in die Offenbarung, wir werden das Lied Mose singen. Vielleicht sind wir auch mitten im Sturm, keine Ahnung. Aber wir singen auf jeden Fall das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Ist das nicht krass? Wir werden das Lied des Moses singen. Lasst uns Bündnispartner sein. Lasst uns in Christus sein. Lasst uns das nicht so lapidar nehmen, sondern lasst uns das ernst nehmen, unseren Bund mit Gott. Der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der, der dem Meer sagt, hier ist deine Grenze. Der, der immer war, der ist und der immer sein wird. Das ist unser Bündnispartner. Und der Geist von diesem Bündnispartner lebt in dir. Und wie der Thomas heute das Video eingespielt hat, es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu fürchten. Der Herr ist größer als der, der in der Welt ist. Und wisst ihr, ich habe gestern einen schönen Satz gehört, dieser Dozent hat gesagt, Gott kennt unsere Zukunft besser, als wir unsere Vergangenheit kennen. Und da ist was dran. Gott weiß sowieso alles. Gott weiß, was morgen ist. Er weiß, was in 500 Jahren ist. Gott weiß alles. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er uns die Kraft gibt, dass er uns den Mut gibt, dass er uns leitet durch seinen Heiligen Geist, damit wir da durchkommen. Ich fasse zusammen. wenn wir in den Stürmen des Lebens stehen, dürfen wir wie Paulus vor den Gnadenthron kommen. Und Gott kräftigt uns, er stärkt uns und seine Gnade reicht aus. Wir dürfen uns als Gemeinde, als Christen auch übergemeindlich miteinander verbinden und uns stärken, uns ermahnen, uns ermutigen, uns ganz praktisch helfen, wenn jemand in Not ist. Wir sollen uns vor allem um Witwen und Waisen kümmern, um Menschen, die jetzt vielleicht nicht selber so gut zurechtkommen. Wir sollen da sein füreinander. Das soll nicht leeres Gerede sein, sondern wir sollen wirklich füreinander da sein. Und frag doch den Herrn, frag doch mal den Herrn, Herr, was ist diese Woche dran? Wo darf ich jemandem helfen? Vielleicht ist es ein kleiner Anruf, vielleicht ist es eine kleine Nachricht. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen von einer lieben Schwester, die mich auferbaut hat. Die Anna-Maja, danke für die Gebete. Das, wisst ihr, das ist wichtig, wir tragen einander, weil keiner von uns schafft es alleine. Und wenn wir miteinander verwurzelt sind, dann hauen die Stürme des Lebens uns nicht um. Und ich möchte dir Mut zusprechen, jetzt auch im Livestream, wenn du alleine bist, wenn du keine Familie hast, keine natürliche Familie, Gott hat dir eine neue Familie geschenkt. Und das Dritte ist, Gott ist unser Bündnispartner. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Gott liebt dich, Gott steht hinter dir. Gott hat dich errettet. Durch den Gott, der hinter dir steht und in dir lebt, bist du versorgt, du bist geheilt und du bist beschützt. Wichtig ist, dass du dir deiner Abhängigkeit zu Gott bewusst bist und den Bund einhältst. Dann bist du safe. Und jetzt möchte ich fragen, ist hier irgendjemand, der Jesus noch nicht kennt? Ich glaube nicht. Jeder hat Jesus in sich von denen, die ich kenne. Aber wenn du am Livestream diesen Bündnispartner noch nicht kennst, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich möchte auch dazugehören zur Familie Gottes, dann schick doch unserem Pastor eine E-Mail, pastor@cclm.de, und dann wird er sich mit dir in Verbindung setzen und dir bei den nächsten Schritten helfen. Ja, und ich möchte gerade noch beten, auch für die, die jetzt vielleicht sagen, ja, das ist mir schon alles bewusst, aber ich möchte noch mal ganz bewusst diesen Schritt gehen. Ich möchte Jesus ins Zentrum von meinem Leben stellen und mich so ein bisschen zur Seite nehmen. Dann lasst uns doch mal aufstehen. Und auch noch für die beten, die jetzt vielleicht sich nicht getraut haben, zu sagen, dass sie Jesus annehmen. Lasst uns doch zusammen beten, dann ist das leichter. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich errettet hast. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich glaube, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Ich möchte dich einladen in mein Herz. Sei mein Herr. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich liebe dich. Und Herr, ich danke dir für alle, die jetzt hier sind, Herr. Ich bete wirklich, dass das Wort, das du heute ausgesendet hast, dass das nicht leer zurückkommt, Herr. Und ich bete, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, dass du jeden dort abholst, Herr, wo vielleicht Mangel war, dass du uns führst in die neue Woche, Herr, dass du uns hilfst, dieses Wort lebendig zu machen, Herr. Und wir wollen das versiegeln. Wir wollen dieses Wort versiegeln, dass wenn Menschen jetzt rausgehen, dass der Feind nicht in der Lage ist, es wieder zu rauben. Dass es nicht unter Dornen gefallen ist, wo Reichtum oder Sorgen des Alltags es wieder wegnehmen können, Herr, sondern dass es tiefe Wurzeln schlägt. Und wir beten für Einheit in unserer Gemeinde. Wir beten für Einheit im Leib Christi, Herr. Und wir danken dir, dass du unsere Kraftquelle bist und dass du uns auch Gnade schenkst, dass wir in Verbundenheit miteinander leben, dass wir in Liebe miteinander leben und dass du jedem Einzelnen hier jetzt heute oder am Livestream diese Woche einfach diese Gnade schenkst, zu stehen in Stürmen des Lebens und dass du Offenbarung schenkst und Dinge wirklich beweglich machst, auch im Alltag, dass du unser Bündnispartner bist, Herr. Du großer Gott, du allmächtiger Gott, der ist, der immer sein wird und du bist unser Ziel, Herr. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist unser großer König und du bist der Löwe von Juda, der für uns kämpft. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.